Hallo und willkommen zur Pausenansprache. Mein Name ist Björn, ich bin Trainer und dein Gastgeber. Dies ist die Episode 19.
Hallo Rando!
Sehr, sehr gut, da ist noch alles drin.
Also, Fokus.
3, 2, 1!
Pausenansprache, der Podcast von Trainern für Trainer.
Kennst du das Gefühl, nicht mehr weitermachen zu wollen? Den Wettkampf abzubrechen? Weil vielleicht dein Gegenüber, der Gegner einfach besser ist? Einfach aufhören. Und wie ist es für dich als Trainerin oder Trainer, das zu sehen, dass deine Sportler mit sich strugglen? In dieser Folge geht es um das Aufgeben, das Aufhören zu spielen. Im Tennis gibt es den Begriff des Tankings. Ich bin ziemlich zufällig auf das Thema gestoßen. Ich habe eine Doku bei Netflix geschaut, The Playbook. Die beschäftigt sich mit Sporttrainerinnen und Trainern. In einer Episode geht es um Patrick Mouratoglou. Er ist Tennistrainer und war Trainer von Serena Williams. Und da geht es ums Tanking, um das Aufhören im Spielen und Lösungsansätze dazu. Und ab diesem Moment hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Für den Sport und für meinen Beruf als Lehrer.
Tanking ist ein Phänomen im Tennis, bei dem ein Spieler oder eine Spielerin während eines Spiels bewusst nicht mit voller Kraft spielt, um Energie zu sparen und später im Spiel davon zu profitieren. Es kann aber auch durch einen psychologischen Zustand verursacht werden, in dem der Spieler das Spiel aufgegeben hat und keine Motivation mehr hat, weiterzuspielen.
Aber dieses Phänomen gibt es garantiert nicht nur im Tennis, sondern in meiner Meinung nach allen Sportarten.
Was passiert im Kopf von Sportlerinnen und Sportlern, wenn sie aufzugeben drohen? Das erklärt uns Dr. Lena Tesmer, Sportpsychologin am Olympiastützpunkt in Niedersachsen. Außerdem weiß sie, wie Coaches dagegen anarbeiten können. Und wir sprechen mit Niklas Gerdes, Tennistrainer und ehemaliger Spieler, der bestimmte Situationen von Tanking auf beiden Seiten des Platzes schon erlebt hat.
Hier ist jetzt Niklas. Niklas, magst du dich einmal den Zuhörenden vorstellen?
Ja, hallo Björn, vielen Dank für die Einladung hierher zum Podcast. Freue mich sehr dabei zu sein. Mein Name ist Niklas Gerdes, ich bin 25 Jahre alt und Tennistrainer am Bundesstützpunkt Hannover für Tennis.
Warst du auch Tennisprofi oder hast sehr ambitioniert selber gespielt oder hast du für dich selbst entschieden, Trainer zu sein?
Ich war selber schon früh ein ganz guter Spieler, war national gut dabei, bin dann mit 13 an den Bundesstützpunkt Hannover, wo ich jetzt auch als Trainer tätig bin, hingezogen, habe hier im Internat gelebt und habe versucht, den Verlauf einer Profikarriere einzunehmen. Mhm. Habe dann aber allerdings in jungen Jahren einige Verletzungen auch erlitten, die mich sehr weit zurückgeworfen haben und habe dann mit 16, 17 den Schluss gefasst, als ich gemerkt habe, dass mir auch die Wissenschaft, gerade die Biologie und Sportwissenschaft sehr viel Spaß macht, eine Trainerlaufbahn einzuschlagen und dort früh mit zu beginnen.
Hast du studiert oder was hast du dann gemacht, wenn du gesagt hast, das hat dich interessiert?
Genau, sehr interessant. Ich habe dann mein Abitur hier an der KGS Hemming gemacht. Das ist eine Eliteschule des Sports mit dem Schwerpunkt Sport und Biologie, Sportwissenschaften. Und bin dann nach Amerika gegangen an eine Uni, an ein College und habe da Tennis und Uni, also Sportwissenschaften vereinbaren können, habe da meinen Bachelor gemacht.
Okay. Ja, spannend. Niklas, im Tennis gibt es den Begriff des Tankings. Hast du das selber als Spieler auch erlebt, dass du aufgehört hast zu spielen?
Ja, also sowohl als Spieler als auch beim Gegner habe ich das immer mal wieder erlebt in meiner Laufbahn und bin damit sehr bewandt. Finde ich selber total interessante Thematik, die ja nicht nur im Tennis, sondern vielleicht auch in anderen Sportarten vorkommt. Ja, immer wieder zu sehen ist.
Wie war das bei dir selber, wenn das bei dir passiert ist, dass du auf einmal aufgehört hast zu spielen? Wie war die Situation? Könntest du das mal beschreiben?
Ja, total interessant. Im Tennis ist es so, dass du natürlich auf dich total alleine gestellt bist. Das heißt, du bist für alles, was du auf dem Platz machst, verantwortlich. Für jeden Fehler, den du machst. Und das wird dir immer wieder gezeigt, in Form von Fehlern oder vom Spielstand. Und dann kann es zum Beispiel dazu kommen, im Tennis sind sehr viele Emotionen dabei, dass du das Gefühl hast, dass dich die ganze Situation einfach überwältigt. Dass es zu viele Sachen sind, die dich in dem Moment stressen. Und du dann einfach wie so ein Exit nimmst und sagst, okay, hier kann ich nicht weitermachen. Man ist wie paralysiert und man entscheidet sich dazu, okay, so mache ich nicht weiter, ich höre jetzt auf. Und ja, wie du schon sagst, ist quasi so ein Aufhören des Spielens.
Was ist danach passiert? Also Ne, ich verstehe das gerade so, dass du einfach aufgehört hast zu spielen. Und es gab eine Situation, entweder sind viele Fehler passiert oder war der Gegner doch in dem Moment besser. Was ist danach passiert, nach dem Spiel, mit dir? Und dein Trainer saß sicherlich in der Tribüne, auf der Tribüne, ne, oder am Rand und konnte nicht eingreifen.
Genau. Ja, im Nachhinein ist es meistens noch schlimmer, weil du dann realisierst, dass ja eigentlich das Aufgeben zu spielen viel schlimmer ist als die Niederlage an sich, weil man ja sich völlig die Chance nimmt, in dem Moment den Verlauf des Spiels noch umdrehen zu können oder auch einfach das Spiel oder das Match als eine Entwicklung zu sehen. Aber in dem Moment, wo das Spiel stattfindet, vergisst man das komplett und ist nur in seinen Emotionen und in seinem Kopf gefangen und nimmt dieses gar nicht so wahr. Und erst danach wird einem oft bewusst, dass es ja eigentlich total die vergeudete Chance war und man es hätte anders lösen können.
Du hast auch erzählt, dass du es auch erlebt hast, wenn dein Gegenüber, dein Gegner aufgehört hat zu spielen. Was hat denn das dann bei dir ausgemacht, als der noch spielen wollte?
Ja, letztendlich natürlich im Match versuchst du immer zu gewinnen. Du merkst es dann halt sehr, dass der andere drüben anfängt, mit sich zu hadern, immer unzufriedener zu werden, auch nach außen hin noch mehr Emotionen zeigt, sei es in Körpersprache oder auch laut ausspricht, manchmal auch seinen Schläger durch die Gegend schmeißt oder sonst irgendwas. Und für dich ist natürlich dann das Zeichen, dran zu bleiben und jetzt quasi den letzten Stoß zu setzen und zu sagen, hey, wenn ich so weitermache, ich bin hier auf einem guten Weg und habe gute Chancen, das Match zu gewinnen.
Okay, also wirklich so, das ist meine Chance, jetzt hier zu gewinnen und nicht so, ey, der hört jetzt hier auf zu spielen, was soll denn das? Also das wäre so für mich so die Frage dabei, dass das ja auch eigentlich sehr eine Frage des Respekts dem Gegenüber ist. Und wenn der dann einfach aufhört, ist ja eigentlich, ja, auch so ein moralischer Verstoß, oder? Oder so ein Kodexverstoß, ja.
Das würde ich zum Beispiel eher aufs Training beziehen. Also im Training definitiv, wenn da sowas vorkommt, dass man halt anfängt zu tanken oder sich nicht voll reinzuhängen, dann würde ich auf jeden Fall auch sagen, hey, wir wollen hier vernünftig trainieren, auf geht's. Mit dieser Einstellung ist es nicht gut. Im Match, wo ich versuche, die anderen zu schlagen, ist es mir prinzipiell, geht's ja primär darum, das Match zu gewinnen. Und im Tennis ist es dann definitiv nicht so, dass man das sagt, aber ich finde das Argument völlig richtig. Letztendlich ist es ja auch ein moralischer Verstoß den Fans gegenüber und nichts Gutes und allen Leuten, die daran beteiligt sind, und sollte man möglichst vermeiden als Spieler.
Das war jetzt so der Blick auf deine Spielererfahrung. Wie ist denn das als Trainer? Hast du schon Sportlerinnen und Sportler betreut, die aufgehört haben zu spielen, die getankt haben?
Ja, habe ich tatsächlich auch als Trainer schon erlebt und ist ein sehr, sehr unschönes Gefühl.
Was meinst du mit dem Gefühl bei dir als Trainer?
Wenn du dann draußen sitzt als Trainer und ja auch viel Zeit mit dem Spieler verbringst oder mit der Spielerin, dann ist natürlich immer schwer für einen, diese Spielerin zu sehen, wie sie gerade mit der Situation nicht klarkommt und die Emotionen sie überwältigen und sie dann dieses Tanking verfällt und quasi gegen sich selbst arbeiten, willentlich. Und es ist dann in dem Moment sehr schwer, dagegen zu arbeiten. Und du würdest ja gern dem Athleten oder der Athletin helfen in dem Moment.
Also für dich als Trainer totale Hilflosigkeit? Oder ist es auch Frustration?
Eine Mischung von beiden, würde ich sagen. Eine Mischung von beiden ist es, weil in dem Moment natürlich du weißt, was du alles gearbeitet hast und worauf du hingearbeitet hast. Und es ist dann vielleicht sehr schade für den Athleten in dem Moment, weil du sagst, hey, ist doch doof, wir haben so gut gearbeitet. Warum bekommt er das jetzt nicht hin? Aber auf der anderen Seite auch, wie du schon sagst, Hilflosigkeit. Ich will dem Athleten oder der Athletin gerne helfen im Moment, aber sie ist gar nicht aufnahmefähig, weil sie so mit sich selbst beschäftigt ist und so gegen sich arbeitet.
Wie ist denn das dann auch vielleicht auch in der Vor- und Nachbereitung? Glaubst du, es löst auch etwas aus, wenn deine Spielerin oder dein Spieler weiß, ich bin eigentlich besser, ich bin in der Rangliste höher als mein jetziger Gegner und ich habe ihn schon mehrfach geschlagen. Und dann ist es ein Tag, wo es so daneben läuft. Glaubst du, das ist eine Ursache dafür, wenn man sagt, ich bin eigentlich besser?
Ich glaube, da hast du gerade ein sehr gutes Beispiel genannt, was man nicht nur im Tennis, sondern auch in vielen Sportarten immer wieder sehen kann. Wenn der Athlet oder die Athletin das Gefühl hat, sie sind eigentlich laut Papier überlegen und dann laufen Sachen gegen ein und dann entsteht diese Riesenfrustration und man kommt mit der Situation nicht klar und dann anstatt vielleicht den rationalen Weg zu gehen, zu sagen, was muss ich tun, damit ich wieder auf die richtige Spur komme, sagt man einfach vielleicht, okay, nee, das will ich nicht einsehen, ich mache jetzt einfach zu, tanke hier, also quasi arbeite gegen mich, höre auf zu spielen und kann dann danach vielleicht behaupten, ja, ich habe ja auch gar nicht richtig gespielt oder ich habe nicht Gas gegeben und alles rausgeholt.
Du sprichst ganz viel ja auch von Emotionen und du als Trainer bist ja auch verantwortlich, Emotionen und Leidenschaft und Siegeswille hervorzuheben. Wenn dann das passiert ist, das Tanking, wie gehst du dann an die SportlerInnen ran?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass es da auch nicht den einen richtigen Ansatz gibt, sondern auch viel davon abhängig ist, welche Absprachen man mit seinen Athleten oder Athletinnen hat und wie die Situation gerade ist. Das spürt man ja als Trainer auch oft, wie man dann richtig handeln sollte. Ich persönlich finde es im ersten Moment immer erstmal gut, dem Athleten oder der Athletin ihr ein bisschen Raum zu geben, weil sie oft selber wissen, das kenne ich auch als Spieler, dass es in dem Moment nicht gut war. Und die müssen erstmal selber ihre Gedanken und ihre Gefühle sortieren. Und dann mit ein bisschen Abstand später, vielleicht am Abend, bei einem Spaziergang oder bei einer lockeren Situation, weg vom Geschehen, das Gespräch zu suchen und darüber zu reden, was da passiert ist. Und das dann aufzuarbeiten.
Ja, ich selber kenne es aus einem ganz anderen Kontext. Ich kenne es aus dem Schulkontext, wenn Schülerinnen und Schüler in Prüfungssituationen einfach aufhören und sagen, ich entscheide hier diese Prüfung nicht weiterzumachen. Also ich vergleiche das, diese Phänomene. Und ich als Lehrer frage mich dann immer, was hätte ich tun können? Und gebe auch Schülerinnen diese Möglichkeit und sage, was kann ich für dich tun, damit das nicht wieder passiert? Hast du schon mal über diese Option nachgedacht oder auch dieses Gespräch mit den Sportlerinnen und Sportlern geführt?
Definitiv. Ich finde, dass das genau der richtige Ansatz ist, nicht den Weg zu suchen, den Spielern und Spielerinnen einen Vorwurf zu machen und sie quasi anzuprangern, sondern aufzuzeigen, dass man vielleicht zusammen die Verantwortung dafür übernimmt und zusammen nach Lösungen sucht, anstatt das Problem noch weiter aufzuzeigen. Ich denke, dass das genau der richtige Weg ist und dann ja auch dem Schüler oder der Athletin in dem Falle aufzuzeigen, dass man zusammen daran arbeiten kann und somit auch ein bisschen den Druck wegzunehmen und zu sagen, hey, beim nächsten Mal weißt du, du kannst zu mir kommen, wir können zusammen daran arbeiten und ich kann dir helfen. Du bist nicht alleine, aber ich denke, es ist trotzdem immer wieder wichtig, dem Athleten und der Athletin auch aufzuzeigen, dass die Verantwortung auf dem Platz primär bei ihnen liegt.
Niklas, wir haben hier eine Rubrik im Podcast, wo Trainerinnen und Trainern anderen Trainern einen Tipp geben. Was würdest du ihnen für einen Tipp mitgeben, wenn sie mitbekommen, ihre Sportler und Sportlerinnen hören auf zu spielen und hadern mit sich ganz stark und vielleicht auch einen Bezug zum Mannschaftssport hinzubekommen, wenn ich bin der festen Überzeugung, da gibt es das auch.
Der Tresor.
Es gibt wahrscheinlich nicht den einen goldenen Tipp und es ist sehr davon abhängig, wie der Spieler die Spielerin ist und sollte man vielleicht auch im Vorfeld schon mal angesprochen haben über so eine Thematiken, wie man damit umgehen kann. Ich persönlich versuche dann immer erstmal Ruhe auszustrahlen und Zuversicht und dann vielleicht auch, wenn ich das kann, von außen einen Tipp zu geben, um ein bisschen Druck wegzunehmen, damit sie sich wieder aufs Wesentliche konzentrieren können. Also ihnen ein, zwei klare Angaben geben, die wir vorher getroffen haben oder die sie kennen aus dem Training, womit das sie kennen, was ein bisschen Heimat für sie ist, um Ruhe reinzubringen, um Konzentration reinzubringen, vielleicht sich auch ein bisschen Zeit zu nehmen zwischen den Aktionen, um immer wieder diesen roten Faden kriegen zu können und nicht immer weiter tiefer in die negativen Emotionen reinzukommen.
Heimat finde ich einen schönen Begriff. Das ist eine richtige Top-Leistung für dich als Trainer, weil wenn du selber schon in dem Moment auch frustriert bist und dich hilflos fühlst, dann noch Ruhe zu bewahren, ne? Optimistisch zu bleiben, das ist schon ganz schön viel, was dann auch von dir verlangt ist in dem Moment.
Ja, ich denke aber gerade das als für uns Trainer ist dann wichtig, denn die Spieler und die Spielerinnen sind im Eifer des Gefechts und denen fehlt manchmal diese neutrale Ebene und da sollten wir diejenigen versuchen zu sein, die neutral bleiben und versuchen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind und dementsprechend dann auch dann klare und ruhige und logische Anweisungen zu geben, um die Athleten wieder bestmöglich zu unterstützen.
Niklas, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Es hat mir Spaß gemacht, auch mal einen Einblick ins Tennis zu bekommen.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein. War total interessant. Sehr spannende Thematik und ich hoffe, dass die Leute draußen was mitnehmen konnten aus dem Gespräch.
Für mich sind folgende Aspekte aus dem Gespräch mit Niklas wichtig. Zum einen der Begriff der Heimat. Also ich als Trainer muss den Sportlerinnen und Sportlern eine Heimat geben, wo sie sich wohlfühlen. Ich darf ihnen auch nach dem Aufgeben keine Vorwürfe machen, sondern in die sachliche Analyse gehen. Und ich muss schon im Training darauf achten, ob es Anzeichen und Tendenzen zum Aufgeben gibt und dort auch ziemlich streng intervenieren und sagen, nee, das verstößt jetzt gegen den Code des Zusammenspiels. Beeindruckt hat mich auch, wie offen er über die Gefühlslage gesprochen hat, über das Strugglen, die Frustration während des Wettkampfes. Und was dort passiert und was im Kopf der Sportlerinnen und Sportler los ist, darüber spreche ich mit Dr. Lena Tesma. Die treuen Hörer von euch kennen Lena schon
Aber für die neuen Hörerinnen und Hörer, Lena, magst du dich mal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Lena Tesma. Ich koordiniere die Sportpsychologie am Olympiastützpunkt in Niedersachsen und habe es da mit zahlreichen Sportarten und unterschiedlichsten Athleten und Athletinnen und deren Herausforderungen zu tun.
Was glaubst du, warum geben Sportlerinnen und Sportler während des Wettkampfes auf? Ich habe solche Beobachtungen als Trainer gemacht, dass einzelne Spieler in der Mannschaftssportart merklich schlechter gespielt haben, weil sie aufgegeben haben. Was könnte dahinter stecken?
Der banalste Gedanke dazu ist, dass die eigenen Gespräche im Kopf, also das, was ich mir selber über das sage, was ich zu leisten imstande bin, nicht leistungsfördernd ist. Also solche Gedanken zu haben wie, ich bin so schlecht, ich kann das hier alles nicht, das wird hier heute sowieso nichts. Und dann, wenn man sich solche Dinge sagt, dann eben auch körperlich entsprechend darauf zu reagieren. Der Körper folgt dem Geist, sage ich immer. Also es kommt erst ein Gedanke, bevor der Körper dann reagiert in sportlicher Leistung oder beziehungsweise dann in sportlicher Nicht-mehr-Leistung. Ein Grund kann natürlich auch sein, tatsächlich körperliche Schwierigkeiten oder aber eben auch, das hat man häufig in längeren Straßenrennen, also in der Leichtathletik, dass man Athleten und Athletinnen sieht, die kurz vor der Ziellinie tatsächlich zusammenbrechen oder auf alle Viere gehen. Es gibt das Phänomen, dass der Kopf denkt, ich bin schon im Ziel, also ich habe mein Ziel schon erreicht. Und wenn sozusagen der Kopf das wirklich glaubt, dass der Körper dann aufhört, die sportliche Betätigung tatsächlich durchzuführen, eben zum Teil auch aus Erschöpfungsgründen, aber wenn ich nicht gedacht hätte, dass ich schon im Ziel bin, dann wäre ich auch nicht zusammengebrochen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einige Zuhörer schon mal gesehen haben, dass man sich dann denkt, bei so einem Halbmarathon oder einem Marathonläufer, das gibt's doch gar nicht, dass der jetzt 300-400 Meter vor der Ziellinie nicht mehr kann. Das liegt nicht daran, dass der nicht mehr kann, sondern das liegt daran, dass der gedacht hat, der ist schon da.
Super spannend. Also auf den Gedanken bin ich noch nie gekommen, dass es daran liegt. So, ich dachte mal, das ist so Erschöpfung, die können jetzt nicht mehr. Aber dass das wirklich ein mentales Phänomen ist, ne? Dass der gesagt wird, ich bin im Ziel, jetzt ist Schluss.
Ja, und auch wirklich ein sehr verbreitetes Phänomen. Also ich stelle das tatsächlich auch bei mir selber fest, dass wenn ich in meinem Kopf denke, bei sportlicher Ausführung, ich bin schon da, dann werde ich entweder langsamer oder höre auf. Ich darf einfach nicht denken, dass ich schon da bin, wenn ich es tatsächlich noch nicht bin.
Ich kenne noch so ein anderes Phänomen aus dem Tennis. Dort läuft es unter Tanking und da gibt es so einmal so das strategische Tanking, dass man einfach den Satz außer Hand gibt, um dann im nächsten Satz wieder anzugreifen. Aber auch das mentale Tanking, wo einfach aufgehört wird zu spielen, zu retournieren und einfach, dass die Niederlage in Kauf genommen wird. Kann es auch manchmal daran liegen, dass die Sportlerinnen und Sportler einfach Herr über sich selbst sein wollen und sagen, ich verliere zwar dieses Spiel, aber ich habe Schuld daran und nicht der bessere Gegner?
Ja, mit Sicherheit, weil in dem Moment, grundsätzlich sind wir Menschen Fans davon, Kontrolle zu haben. Und in dem Moment ist möglicherweise das Ergebnis leichter zu beeinflussen, tatsächlich zu verlieren, als zu gewinnen. Und dann habe ich das Gefühl von Kontrolle. Das heißt, ich entscheide, dass ich jetzt hier verliere und habe dann sozusagen über diese Niederlage Kontrolle. Kontrolle gibt immer Sicherheit, auch wenn man dafür eine Niederlage in Kauf nimmt.
Du betreust viele Sportlerinnen und Sportler aus dem Leistungssport in Niedersachsen. Wie berätst du sie denn, wenn sie mit solchen Themen zu dir kommen? Und hast du da vielleicht auch ein konkretes Beispiel neben dem vielleicht Marathon oder Halbmarathon laufen?
Um auf deine Frage einzugehen, wie ich die berate, das Allerwichtigste ist immer bei allen Themen, dass ich das vollkommen ernst nehme und dass ich das nicht bewerte. Also, dass ich nicht bewerte, dass sie das tun und dass ich ihnen damit schon ein Gefühl davon gebe, das darf sein. Weil wenn man sich mal vorstellt, dass jemand so etwas tatsächlich tut, so wie du das jetzt beschrieben hast im Tennis, dann wird es wahrscheinlich relativ wenig Menschen geben um diese Person drumherum, sei es die Trainer, sei es die Teamkollegen, sei es vielleicht die Eltern, gerade im Nachwuchsbereich, wo man das Gefühl hat, da kann ich das einfach aussprechen, ohne dass ich dafür bewertet werde. Und unterschiedliche Personen, die an Athleten und Athletinnen dran sind, dürfen Dinge ja auch bewerten. Und mein Hauptjob ist, das nicht zu bewerten und einfach zu sagen, okay, du machst das, lass uns doch mal angucken, warum du das machst. Und das möglichst wertneutral zu tun. Das gibt ganz häufig schon so ein Gefühl von Akzeptanz. Und dann natürlich in der Folge die Frage zu stellen, möchtest du das weiter tun oder möchtest du daran etwas ändern? Und Veränderung ist immer anstrengend. Also es kann gut sein, dass bei so einem Phänomen wir auch entscheiden, das bleibt jetzt erstmal so, weil es braucht noch eine ganze Weile, bis eine Veränderungsmotivation tatsächlich daraus entsteht. Weil der Gedanke an zum Beispiel richtig erfolgreich zu sein, der Gedanke an, ich könnte vielleicht auch ganz, ganz viel gewinnen, auch der kann Angst machen, weil man irgendwie nicht weiß, was dann passiert oder weil man vielleicht keine Lust auf die Aufmerksamkeit hat. Da hängen ja ganz viele Faktoren dran. Und dann, um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, auch wieder aus der Leichtathletik, dass Athleten und Athletinnen aus Rennen in unterschiedlicher Länge, ich bin jetzt gar nicht bei der Distanz, die ich vorhin genannt habe, tatsächlich aussteigen. Also bewusst aufhören. Also gar nicht verbunden mit dem Gedanken, ich bin jetzt schon im Ziel, sondern wirklich entscheiden, ich höre auf. Das habe ich in der Leichtathletik tatsächlich relativ häufig. Da gab es einen Fall eines Athleten, der hatte über Wochen und Monate ein unerkanntes pfeifrisches Drüsenfieber. Und der hat schlichtweg körperlich reagiert. Und als dann, das wurde dann diagnostiziert und war dann ausgeheilt. Und dann hat er aber immer Angst gehabt davor, wieder krank zu werden.
Okay.
Und hat sich gar nicht getraut, zum Beispiel in diese komplette Ausbelastung zu gehen, die einfach in seiner Sportart notwendig ist.
Verstehe.
Genau, und dann ist quasi aus dieser körperlichen Erkrankung dann einfach ein mentales Problem entstanden, dass er, sobald er das Gefühl hatte, mein Herz schlägt schneller, meine Atmung wird schneller, hat er sofort das assoziiert mit, ich bin wieder krank, und hat dann aufgehört. Das war nicht nur im Wettkampf das Phänomen, sondern tatsächlich auch im Training. Kann man sich vorstellen, in einer Sportart wie Leichtathletik ist das durchaus ein Problem, dass er einfach gar nicht mehr in der Lage war, sich auszubelasten. Also das kann ein Beispiel dafür sein, dass so etwas entsteht. Oder aber eben auch in Anbetracht der Konkurrenz. Also dass das bewusste Aufgeben immer ganz häufig auch im Verhältnis zur Konkurrenz steht. Also wenn zum Beispiel eine bestimmte Gegnerin XY mich überholt, dass ich dann in meinem Kopf schon einen Haken dahinter mache, weil irgendwie klar war, die muss ich heute schlagen. Und egal zu welchem Zeitpunkt im Rennen die mich überholt, ich für mich das Rennen als verloren erachte und dann einfach aufhöre. Obwohl grundsätzlich die Möglichkeit bestünde, dass ich sie einfach wieder überhole oder dass ich dranbleibe und zum Schlusssprint ansetze. Da gibt es ja zig Varianten. Genau, aber dass ich dann entscheide, ich höre auf. Und das ist vielen Athleten und Athletinnen tatsächlich auch bewusst, dass erst der Gedanke kommt und dass sie dann aussteigen.
Also wäre es gut, wenn eine Gedankenlehre da wäre während des Wettkampfs, dass einfach nur so Routinen da sind?
Ja, also eine Gedankenlehre ist ja irgendwie immer so gefühlt das Idealszenario. Ja. Das gibt's halt leider nicht.
Ja.
Irgendwas denken wir immer. Das Komplexe dann in der sportpsychologischen Beratung ist, wir müssen an den Moment ran, der vor dem Gedanken kommt. Weil sobald der Gedanke erstmal da ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, folgt in ganz vielen Fällen einfach der Körper. Das heißt, wir müssen im besten Falle daran arbeiten, dass der Gedanke gar nicht kommt. Und da kann man sich vielleicht vorstellen, dass das schwierig ist.
Hast du da so Tipps oder Arbeitsmechanismen, die du mit den Sportlerinnen und Sportlern trainierst, um irgendwie, dass man an was anderes denkt oder dass man irgendwelche Triggerpunkte hat?
Also um vielleicht bei dem Beispiel der Leichtathletik zu bleiben, so ein Rennen, das ist ja vorher klar vorstrukturiert, also wie lang das sein wird, so mit bestimmten Ankerpunkten zu versehen. Also vorher sozusagen sowas wie einen Rennfilm zu entwickeln. Also was für Gedanken machst du dir auf den ersten 100, auf den zweiten 100 und so weiter Metern? Das ist natürlich sehr variabel in Abhängigkeit der Länge, um sozusagen gar keinen Raum dafür zu geben, dass ein anderer Gedanke aufkommen könnte. Und sowas kann man trainieren. Das ist anstrengend, also was zu trainieren. Das ist im Grunde auch genauso anstrengend wie das körperliche Training. Und man muss es auch tatsächlich trainieren und regelmäßig tun, damit es erfolgreich sein kann in dem besagten Moment. Also es reicht nicht, es einfach nur einmal gemeinsam zu entwickeln und dann am Wettkampftag einzusetzen. Man muss das im Vorfeld ausprobieren.
Bist du der Ansicht, dass Trainerinnen und Trainer intervenieren können während des Wettkampfs? Wenn wir mal zurück zum Tennis gehen würden oder in Wettkämpfe, die ja nicht so sind wie Laufen, wo ich, glaube ich, als Trainer gar keinen Einfluss mehr habe. Aber was meinst du, so während des Wettkampfs?
Also Trainer und Trainerinnen können dann intervenieren, wenn Athleten und Athletinnen eine Veränderungsmotivation haben. Wenn sie sich so nicht mehr verhalten möchten, dann können Trainer und Trainerinnen intervenieren, zum Beispiel mit Codewörtern, also dass man gemeinsam etwas vereinbart, wenn der Trainer feststellt, zum Beispiel an einer bestimmten Körperhaltung, dass der Athlet oder der, bleiben wir beim Tennis, der Tennisspieler sich jetzt auf dem besten Wege dahin befindet, aufzugeben, dann zum Beispiel mit Codewörtern zu arbeiten. Aber das setzt, wie gesagt, immer eine Veränderungsmotivation beim Athleten voraus. Das heißt, dass der in dem Moment wirklich nicht aufgeben möchte. Das hört sich so trivial an, weil wir irgendwie immer denken, natürlich möchte man nicht aufgeben, aber das stimmt eben nicht. Genau. Und dass dann natürlich der Trainer von außen eine Kontrollinstanz sein kann, die total hilfreich ist, weil man vielleicht selber gar nicht merkt, ich verhalte mich gerade so.
Ich habe vor Jahren eine
spannende Doku auf Netflix geguckt. Die heißt The Playbook. Wir können die auch in den Shownotes nochmal anmerken und vielleicht auch verlinken oder eine Rezension dazu verlinken. Und dort gibt es eine Episode über den Tennistrainer von Serena Williams. Und der hat für mich was Wichtiges gesagt, was ich auch für meinen Beruf als Lehrer übertragen habe. Nämlich, er hat sie gefragt, was kann ich eigentlich für dich tun? Überhaupt keine Schuldzuweisungen geben, sondern was kann ich für dich tun, damit du in solche Situationen wie das Tanking nicht mehr reingerätst? Was würdest du denn für Tipps geben, was Trainer, wenn sowas aufgetaucht ist und nach dem Wettkampf in Vorbereitung auf den nächsten mit den Sportlerinnen und Sportlern machen können?
Richtig gute Frage. Ich sage mal, im besten Falle, auch wenn es nie das Ziel ist, Trainer und Trainerinnen selber zu Sportpsychologen und Sportpsychologinnen auszubilden, aber im besten Falle ein so vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Spielern und Spielerinnen, ihren Athleten und Athletinnen zu haben, dass der Sportler weiß, ich kann meinem Trainer gegenüber so etwas sagen. Das ist schon, finde ich, die wichtigste Grundvoraussetzung, dass der Sportler das Gefühl hat, ich werde nicht dafür verurteilt von meinem Trainer, wenn ich erzähle, dass ich das mit Absicht gemacht habe. Und wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dann bin ich ziemlich sicher, dass das Trainer-Athletenteam auch super daran arbeiten kann, das gemeinsam zu verändern, möglicherweise vielleicht mal zwischendurch mit der Hilfe eines Sportpsychologen. Vielleicht ist das dann aber, wenn das Verhältnis so gut ist, gar nicht mehr notwendig.
Lena, ein super Schlusswort. Es war wie immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Für mich als Trainer wird deutlich, ich muss eine Bindung zu meinen Athletinnen und Athleten aufbauen und eine Atmosphäre schaffen, wo sie sich mir öffnen können und keine Angst vor Sanktionen haben. Also ganz klar Beziehungsarbeit. Und entweder ich kann Methoden aus der Sportpsychologie in mein Training integrieren oder ich muss mit diesen Expertinnen und Experten zusammenarbeiten. Auch beruflich nehme ich so einiges mit aus dieser Folge. Schülerinnen und Schüler geben in Prüfungssituationen auf, weil sie über sich selbst bestimmen wollen und selbstverantwortlich für ihr Handeln sein wollen. Und danach, da öffnen sie sich eigentlich ungern. Und das muss ich in Zukunft knacken. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Aufgeben, Aufhören zu spielen? Schreib mir doch bei Social Media, also Instagram, Twitter, Facebook oder über E-Mail. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir in den Austausch zu kommen. Du möchtest der Pausenansprache helfen? Dann gib uns doch bei Spotify oder Apple Podcast 5 Sterne. Das hilft anderen, diesen Podcast besser zu finden. In der nächsten Folge geht es um OKR, Objectives and Key Results, eine Methode zur Saisonplanung und zur Messbarkeit von Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn du dort wieder einschaltest. Die Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes zusammen mit dem Landessportbund Niedersachsen. Gefördert wird die Pausenansprache durch den DOSB mit seinem Projekt Trainer in Sportdeutschland. Tschüss und bis bald!